Und alle sind ein Stück weit, sonst hätten wir es ja schon umgesetzt, gescheitert. Damals, weil es tatsächlich auch ein mangelndes Miteinander gab.
Es funktioniert immer da gut, wo es eben diese Kümmerer gibt. Und wo es nicht nur den einen Kümmerer für eine riesengroße Stadt gibt, sondern wo es wirklich mehrere, wo es Teams gibt.
Die Immobilienwirtschaft hat Probleme, die sie lösen muss und sich nicht dauernd an runde Tische setzen kann. Also man braucht schon jemanden, der das auch konstruktiv und auch effektiv, muss man schon sagen, zusammenführt.
Also dieses Thema des mangelnden Miteinander funktioniert wirklich nicht mehr, weil man aufeinander angewiesen ist und weil die Verwaltung natürlich auch die Eigentümerinnen und Eigentümer und die Betreiberschaft mit braucht.
Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem historischen Tag, nicht nur wegen heute Nacht, sondern wir haben heute den ersten im Dialog, das neue digitale Austauschformat von Immobilienmanager. Ich freue mich, dass so viele dabei sind und kann Ihnen auch sagen, wir werden das Ganze natürlich für die Nachwelt aufzeichnen. Es wird sowohl als Video als auch als Podcast abrufbar sein und in allen unseren Medien natürlich zur Verfügung stehen, damit Sie auch für die Nachwelt da das erhalten bleibt. Ja, der erste im Dialog. Ich darf mich freuen auf die Stadtverbesserer. Davon habe ich gleich vier eingeladen, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen würde. Das ist zum einen Silke Weidner, die auf diesem wunderschönen Platz sitzt. Frau Weidner ist an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg tätig und seit vielen Jahrzehnten auch erfahrene Stadtplanerin. Wir haben Frau Breuer, Ariane Breuer, unverkennbar Leerstandslotsen. Sie ist Gründerin der Leerstandslotsen, sitzt in Leverkusen. Dann haben wir Frau Scholz, die vor ihrem Bücherregal sitzt, zu Hause im Homeoffice. Frau Scholz ist Brigitte Scholz, ist Amtsleiterin des Amts für Stadtentwicklung der Stadt Köln. Und wir haben den einzigen Herrn in der Runde einfach mal umgedreht zu sonstigen immobilienwirtschaftlichen Panels. Jens Kreiterling ist Vorstand der Landmarken AG aus Aachen, ein erfahrener Projektentwickler. Es freut mich ganz besonders, dass wir uns dem Thema Stadtverbesserung widmen, denn das war auch der Titel unserer letzten Printausgabe. Ich nehme Sie mal mit auf eine kleine Zeitreise. Wir schreiben das Jahr 1933. Die Charta von Athen wird erarbeitet, die besonders in den 50er und 60er Jahren ja enormen Einfluss auf die deutschen Städtebau hatte. Im Zentrum damals war die Trennung von Wohnen, Arbeiten und Erholung und Verkehr. Dieser ursprüngliche Gedanke spielt in unseren Städten erkennbar auch heute noch eine große Rolle. Die gewachsenen Strukturen, vor allem der großen Städte aufzubrechen und heutigen und zukünftigen Bedürfnissen anzupassen, ist die große Herausforderung für Städte, Immobilienbesitzer, Stadtplaner, Entwickler und Dienstleister. Wie das gelingen kann, darüber wollen wir heute in dieser knappen Stunde sprechen und ich hoffe, wir können da ein bisschen Einblick geben. Gleich am Anfang möchte ich mal in die Runde eine ganz simple Frage stellen. Wann waren Sie zuletzt in Ihren Innenstädten? Und warum? Ja, Frau Weidner, fangen Sie doch einfach mal an.
Ah ja, gut, dass das heute ist und ich gestern mal in meiner Innenstadt war. Das meine ist jetzt in dem Fall mal Leipzig. Darf aber kein falsches Bild geben. Ich bin nicht so ein Main-Innenstadtgänger, muss ich gleich gestehen. Aber das liegt wahrscheinlich an meiner Multilokalität, also mit verschiedensten Standorten und Aktivitäten. Ich bin eigentlich in vielen Innenstädten, gar nicht so viel in meiner. Aber vielleicht trotzdem zu wenig, möglicherweise unter unserer heutigen Überschrift.
Was war der Grund Ihres Besuchs in der Innenstadt?
Ich musste zum Optiker, der natürlich weder online gut geht, noch im Quartier ist. Deswegen ist dann der Innenstadtbesuch ein Muss. Und den Handel würde es vielleicht freuen. Da gibt es gleich ein paar Kopplungskäufe, die man dann noch unternimmt.
Wir fünf haben alle das gleiche Problem mit dem Optiker. Das ist die Erkenntnis, die man heute hat. Ja. Frau Scholz, wann waren Sie zuletzt am Dom?
Ja, gestern Abend, weil wir bei der Oberbürgermeisterin zu Gast waren in der Piazzetta des Historischen Rathauses und unser Stadtentwicklungskonzept Wirtschaft vorgestellt haben. Aber davor war ich auch eher zum Shoppen in der Innenstadt, nämlich Schuhe kaufen. Weil das ist was ich schon in allen Städten, in denen ich gelebt habe, immer in der Innenstadt getan habe, weil es dort einfach das beste Angebot gibt.
Sehr gut. Ariane, wann warst du das letzte Mal in Leverkusen in der Stadt?
In Leverkusen war ich tatsächlich noch letzte Woche, weil ich mit meinen Kindern immer mal irgendwas besorgen muss, was man dann hier vor Ort in der Stadt tut. Eigentlich bin ich Kölnerin, fahre auch gerne dort in die Innenstadt, tatsächlich aber immer anlassbezogen. Ich bin eine leidenschaftliche Gastronomiegängerin. Das heißt, immer wenn ich gut essen gehe, fahre ich nach Köln und verbinde das dann mit einem Besuch in der Innenstadt. Und ganz viel natürlich auch an Urlauben, also so Wochenendtrips in Städte finde ich immer ganz spannend. Und da gehe ich dann auch gerne shoppen. Ich bin ansonsten nicht so der Shopping-Fan, ehrlicherweise. Was ganz gut ist, weil man da eine sehr realistische Sichtweise auf die Innenstädte hat und sich immer wieder fragen kann, was bringt mich denn dazu, einen Innenstadtbesuch überhaupt noch zu tätigen? Und welche Konzepte braucht es vor Ort, um eben auch jemanden in eine Stadt zu ziehen, der jetzt nicht leidenschaftlich gerne shoppen geht?
Und Jens, du darfst den Abschluss machen.
Ich war gestern Abend oder Nachmittag später in der Innenstadt. Das liegt aber auch daran, weil unser Büro mehr oder weniger in der Innenstadt ist. Und ich war im Architekturbüro, die ein altes, nicht mehr benötigtes Ladenlokal angemietet haben. Und da haben wir über Architekturplanung gesprochen und Bauvorhaben.
Sehr gut. Ja, der Begriff Stadtverbesserer, der impliziert ja irgendwie, dass unseren Städten, ja, dass wir dringenden Verbesserungsbedarf in unseren Städten haben. Ist dem so, Frau Weidner? Und würden Sie sagen, an welchen Stellen ist Verbesserungsbedarf in unseren Städten? Sie sind, ja.
Ja, genau. Also ich finde ja den Begriff gar nicht so gut, muss ich sagen, wenn ich gleich so einsteigen darf, der Stadtverbesserung. Ich glaube, Stadt hat sich immer gewandelt und hat Veränderungen mit sich gebracht und auch in der Planung Veränderungen mit sich gebracht. Also dieses Verbessern, ja, natürlich im aktuellen Diskurs, wenn wir an die Pandemie denken und das Wachstum des Onlinehandels, also sehr aus der Handelssicht kann man natürlich sagen, Stadt muss verbessert werden, damit sich die Frequenzen im Handel erhöhen und die Entwicklungen im Handel wieder besser werden. Aber ich, weil Sie uns auch als StadtverbessererInnen vorgestellt haben, ich würde mich eher als Stadtunterstützerin sehen. Also gar nicht dieses von schlecht zu gut oder so unbedingt im Titel haben, sondern dieses immer wieder begleiten müssen, Wandel. Und das steht an und das steht jetzt vielleicht massiv an. Das würde ich schon so sagen. Das ist schon eine Besonderheit, die Massivität oder die Intensität dieses Wandels. Und was muss besser werden, wenn wir doch mal bei Ihrem Titel bleiben? Ich glaube, manches ist gut, manches aber eben auch nicht. Und Sie haben ein Kernthema angesprochen, die Monofunktionalität über die Charta von Athen. Das ist schon unser Stöckchen, über das wir eben gefallen sind mit allen Städten, dass es viel zu sehr monofunktional auf den Handel ausgerichtet war und ist. Also Leitfunktion Handel, ich will die gar nicht wegreden. Der Handel in der Innenstadt, historisch, Kreuzung von Handelswegen und so weiter, das ist alles klar begründet und das darf von mir aus auch bleiben, dass das eine Leitfunktion ist, aber es darf eben nicht monofunktional sein. Und das sehen wir ja in vielen Städten, dass sich das auch schon dreht, dass Architekturbüros als Dienstleister in Leerstände ziehen, dass Warenhäuser zu dritten Orten werden. Also vieles passiert ja, das Verbessern ist aus meiner Sicht, also vor allen Dingen Aufheben der Monofunktionalität. Und vor allen Dingen bin ich vielleicht ein bisschen bei Frau Breuer. Man braucht ja auch einen Anlass, wenn man nicht shoppen gehen will. Gastro ist, glaube ich, schon ganz gut vertreten in vielen Städten. Aber auch die Aufenthaltsorte genereller Art, also auch öffentliche Plätze, sind die denn eigentlich attraktiv, um dahin zu gehen und sich aufzuhalten mit Kindern, als ältere Personen und so weiter. Also Zielgruppen angucken, Plätze angucken. Und die Nutzungsmischung angucken und da, vielleicht kommen wir ja da später nochmal drauf zurück, ist mir auch so ein Herzensthema eben Bildung und Kultur in der Innenstadt. Wir haben ja viele Funktionen, die einfach nicht mehr sich leisten konnten, in der Innenstadt zu sein, weil die Mieten zu hoch waren und. Und die kriegen jetzt auch wieder eine Chance. Insofern ist Verbessern vielleicht aus Sicht mancher Nutzungen, die gar nicht mehr dazugehörten, nicht selbst gewählt, auch eine Verbesserung.
Jens, was muss aus deiner Sicht, aus der Brille eines Projektentwicklers, aus der immobilienwirtschaftlichen Brille, was muss aus deiner Sicht verbessert werden?
Also ich kann mich da anschließen. Es ist letztendlich ein Identitätswandel, der gerade stattfindet, wenn ich es jetzt mal auf die Innenstadt beziehe. Ich merke das schon im Gespräch mit meinen Nachbarn, dass sie einerseits dem hinterher trauern, was die Innenstadt für sie mal war, nämlich in erster Linie die Übernahme von Handels- und Versorgungsstrukturen. Wenn ich Ihnen aber erzähle, ich beschränke das mal auf Aachen, aber vielleicht auch die Hohe Straße oder sowas in Köln, seid ihr denn da wirklich lang gelaufen und habt genossen? Also wolltet ihr da verweilen oder seid ihr nur zielgerichtet Klamotten kaufen gegangen? Dann finde ich, muss sich neben den Qualitäten einer Innenstadt, weniger monofunktional, heterogen im Nutzungsmix, die Aufenthaltsqualität durch ein viel breiteres Angebot an mögliche Aufenthaltsqualitäten erweitern. Es muss sich aber auch, und das merke ich einfach, deswegen habe ich meine Nachbarn mit einbezogen, das Mindset der Menschen auch ein Stück weit anpassen. Also diese Erkenntnis, dass sie in die Innenstadt auch aus anderen Gründen gehen könnte. Also Angebot und die Nachfrage müssen sich gerade wieder ein Stück weit annähern. Und das ist aber jetzt nur, das ist natürlich das, was den meisten Menschen in Erinnerung ist oder was die meisten Menschen spüren, der aktuelle Trend, weil die Innenstadt eben so eine große Rolle spielt. Wir haben aber gerade ja auch gehört, so oft ist vielleicht der ein oder andere gar nicht in der Innenstadt, wie man sie auch immer definiert. Und ich finde, man muss diesen Begriff viel weiter noch fassen. Es hat auch was mit Ansiedlungen von Gewerbetreibenden zu tun. Eine Stadt muss auch Gewerbesteuereinnahmen generieren, damit es auch wiederum Kaufkraft gibt. Sie muss bezahlbaren Wohnraum schaffen. Also dieser Begriff finde ich ganz wichtig, wenn man über die Zukunftsfähigkeit, Verbesserungen, Transformation der Stadt spricht, darf man es meines Erachtens eben nicht nur in dem Zentrum, also ich sage mal in der Einkaufsstraße, festmachen, sondern in dem Zusammenspiel des Stadtkonstruktes an sich.
Frau Scholz, jetzt sind Sie eine aktive Stadtunterstützerin, sondern Sie kümmern sich ja aktiv in der Stadt Köln darum, dass es vermeintlich besser läuft. Ja? Jetzt haben wir so ein bisschen ja die Krise des Planungswissens, muss man ja sagen. Die Dinge verändern sich viel schneller, als es das früher der Fall war. Wie gehen Sie an so einen Prozess der Stadtunterstützung oder Stadtverbesserung, wie gehen Sie den an? Und was sind so Ihre Einflussgrößen?
Wenn man sich das jetzt nochmal vor Augen führt, was gerade gesagt wird, merkt man ja, die Innenstadt ist schon auf dem Weg. Also wir haben diese Monofunktionalität eigentlich schon so ein Stück weit hinter uns gelassen. Und in der Schildergasse in Köln finde ich jetzt schon die Boulderhalle. Demnächst eröffnet die Stadtbibliothek. Das Stadtmuseum war auch, oder die Museen sind alle in der Innenstadt. Trotz allem gibt es Unterstützungsbedarf, so nenne ich das mal. Es hat ja auch was mit Verbessern, Unterstützungsbedarf zu tun. Und wir sind ein Projekt im Rahmen Zukunft Innenstadt und Zentrum vom Bundesbauministerium, die im Rahmen der Corona-Pandemie gesagt haben, sie müssen die Innenstädte unterstützen, weil man gemerkt hat, gerade, ich würde mal sagen, aufgrund der Monofunktionalität, aber auch dieses, die Öffentlichkeit fand ja quasi nicht mehr statt. Es ist jetzt egal, welche Öffentlichkeit, beim Shoppen, beim Museumsbesuch, beim Event, bei der Gastro, die fand ja insgesamt nicht mehr statt. Und auf einmal hatte man tote Innenstädte und merkte, dann kippen Sachen weg. Also wir arbeiten mit unserer Köln Business, der Wirtschaftsfördergesellschaft der Stadt Köln, hier ganz intensiv zusammen an dem Thema City und Innenstadt und haben ein City-Netzwerk-Management aufgebaut. Und da merkt man ja schon, es geht darum, dass es Kümmerer gibt. Das hat auch was mit Verbessern zu tun oder Betreuen, Unterstützen. Und diese Kümmerer sorgen für eine Vernetzung, weil wir zum Beispiel viele Immobilieneigentümer, Eigentümerinnen haben, die jetzt umbauen werden in den nächsten Jahren und die im Baugenehmigungsprozess sind und die neue Ideen haben. Also wie bekommt man da eine gute Unterstützung hin? Oder dieses Thema direkt am Dom-Umfeld ist in Köln ein Riesenthema, weil da alle Menschen sind, so nenne ich es mal. Und wie bekommt man dann ein würdiges Umfeld, wie bekommt man auch eine Shoppingmeile hin, die dort ein gutes Angebot mitbietet, wie geht man aber auch mit den Themen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit mit um, also all den Straßenmusikanten und auch den Themen, ja, wenn die Menschen eben auf der Straße leben, was bedeutet das für eine City? Und diese Kümmerer, nenne ich es mal, sind sehr, sehr aktiv in der Köln-Business und haben dafür auch einen eigenen Bereich mit aufgebaut, weil wir die vitale Innenstadt ja brauchen. Und die Besuchsanlässe, die eben genannt wurden, haben wir eben in dieser Befragung Vitale Innenstadt mit der Köln Business 2023 erhoben. Und da war es in der Tat 71% Shoppen. Dann kam Gastronomie und dann Freizeit- und Kulturangebote. Und wenn jetzt die Befragung erneut durchgeführt wird, ist es natürlich interessant, verschiebt sich da was an den Besuchsanlässen? Wird Shoppen weniger? Wird es mehr? Und das andere ist für mich ein eigenes Anliegen. Ich gehe sehr oft ins Rathaus in der City. Die ist jetzt nicht in der Hohenstraße und in der Schildergasse, aber sie ist für mich auch immer ein Besuchsanlass. Und für mich ist sie auch das Herz der City mit. Also wenn ich von der City spreche, spreche ich auch immer über Identität. Und das ist auch eine Aufgabe, diese Themen miteinander zu verbinden.
Wir haben ja zwei große Themengebiete. Das ist einmal das Ansiedlungsmanagement und das andere ist die immobilienwirtschaftlichen Probleme, die es auch in unseren Innenstädten gibt. Jetzt diese Kümmerer unterstützt ihr vor allen Dingen, Ariane, mit den Leerstandslotsen. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie ihr die unterstützt und was ihr da macht.
Ja, also ich stehe hier fürs Ansiedlungsmanagement, genau genommen fürs digitale Ansiedlungsmanagement. Es geht ja bei den Leerstandslotsen, aber auch bei diesem ganzen Thema eben darum, diese City Manager, die Handelskümmerer, wie Frau Scholz gerade gesagt hat, eben mit einem digitalen Tool auch zu unterstützen. Spätestens seit der Corona-Krise haben diese Menschen nämlich die schwere Funktion, dass sie jetzt plötzlich vor einem großen Problem stehen und auf einmal die ganze Welt oder zumindest doch bitte die Innenstadt retten sollen, indem es eben vielerorts einen zunehmenden Leerstand gibt, einen Trading-Down-Effekt gibt, eben die Monofunktionalität gibt. Und hier soll man bitte entgegenwirken mit diesen kreativen neuen Konzepten, ne, die jetzt in aller Munde sind. Also der Anspruch ist hoch an die Innenstädte jetzt, ja, neue Besuchsanreize zu schaffen, konsumfreie Räume zu schaffen, Aufenthaltsqualität zu schaffen, Bildung, Kunst und Kultur in die Innenstadt zu bringen, wie wir schon gehört haben. Aber die Frage ist doch, wer sind denn diese Konzeptanbieter dahinter? Ja? Also wer sind denn die Betreiber solcher Konzepte und was haben die denn für immobilienspezifische Anforderungen ganz konkret, um eben an bestimmte Standorte zu kommen und in bestimmte leerstehende oder leerfallende Ladenlokale zu gehen. Und das lösen wir eben digital über, ja, ich sage immer liebevoll, so eine Art Partnerbörse für leerstehende Ladenlokale in Innenstädten und Zentren und unterstützen eben genau diese Menschen. Das kann man definitiv nicht durch Digitalisierung ersetzen, ja, was diese Menschen an hervorragender Arbeit machen im Schnittstellen- und Stakeholder-Management in den Innenstädten. Aber man kann ihnen eben eine digitale Unterstützung geben, indem man Plattformen liefert, die dialogorientiert alle Stakeholder rund um das Thema ganz, ganz früh ab Phase 0 in den Dialog bringt und eben ja auch durch Schaffung von einem gewissen Marktüberblick und digitalisierten Matching-Strukturen, die eben automatisiert ganz viel abbilden kann, was diese Menschen im Tagesgeschäft leisten müssen, eben effizienter dazu führen, noch schneller zu schauen, wen gibt es am Markt und wen kann ich eben genau an diesem Standort ansiedeln. Ne? Das machen wir. Und es geht eben darum, und das ist auch so wirklich mein Herzensthema, Buzzwords, wie wir brauchen mehr Mixed Use und neue Konzepte in den Innenstädten, um das eben mit Leben zu füllen und wirklich dann auch in der Praxis umsetzbar und erlebbar zu machen, am Ende auch für Besucher und Besucherinnen.
Frau Weidner, wie weit sind wir denn weg von diesem Buzzword? Also funktionieren neue Konzepte schon? Können Sie uns vielleicht mal ein paar Beispiele sagen, wo Sie sagen, da funktioniert auch dieses Weg von Monofunktionalität schon?
Ja, also ich denke, es gibt viele Beispiele. Brigitte Scholz hat ja erwähnt, das ZITS-Programm des Bundes. Da machen wir als BTO Cottbus auch in einer Begleitagentur mit anderen Partnern die wissenschaftliche Begleitforschung. Wir sind da mittendrin, deswegen gibt es da noch keine Ergebnisse. Das wird erst nächstes Jahr im März zu dem großen Kongress vorliegen. Aber man kann natürlich schon sagen, über die Begleitung dieser 218 Kommunen, die da drin sind, dass man, und es gibt auch weitere noch, die, dass man einen guten Überblick hat, was passiert. Und ich meine, die Kaufhäuser haben wir angesprochen. Da gibt es ja doch jetzt schon einige Beispiele, auch gut publiziert inzwischen, wo man sagt, da hat man sich dieser Big Box mitten in der Stadt, die wirklich ein Elefantentritt ist, städtebaulich in aller Regel und funktional natürlich auch wirklich eine ganze Lauflage wegbrechen lässt, dass man sich denen widmet und die schon mal gemischt nutzt. Also Bibliothek ist das Stichwort, Treffpunkte, auch Bildungseinrichtungen. Es gibt ganz viele Universitäten, Fachhochschulen, die jetzt mit Art Labs, mit einer kleinen Außenstelle in solchen Kaufhäusern oder in anderen Leerstandsimmobilien in der Innenstadt unterkommen und somit mit einem Eigeninteresse sichtbar zu sein, um Studierende auch zu generieren, aber auch um ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse, ihre Hochschulaktivitäten im Stadtraum in der Stadtmitte auch zu zeigen, ne, um so einen Verschnitt auch von Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu erzeugen. Das sind Beispiele. Da gibt es wirklich inzwischen viele, auch in großen und kleinen Städten. Das ist mir nochmal wichtig auch zu sagen, das habe ich bei Ihrer ersten Frage vergessen, mit der Stadtverbesserung. Diese Lösungen müssen natürlich auch super spezifisch sein. Eine kleine Stadt hat ganz andere Bedarfe und Möglichkeiten als eine Stadt Köln oder eine Stadt München, Leipzig, wer auch immer. Wir haben viele Mittelstädte, wo jetzt zum Beispiel, ich bleibe mal bei dem Thema, die Hochschule ein Ladenlokal mietet und da eine Art Coworking Space, aber begleitet durch Studierende anbietet. Also Schweinfurt fällt mir ein, die natürlich eine starke, von der Wirtschaftskraft her eine starke Stadt sind. Aber auch viele andere Städte, Wittenberge und andere machen das beispielsweise. Auch haben wir natürlich Beispiele, wo anderer Handel wieder reinkommt, also Online-Anbieter, aber das kann Frau Breuer vielleicht noch besser sogar auch erzählen. Ursprüngliche Online-Anbieter, die aber eben nur nicht stationär da waren, weil sie sich die Miete nicht leisten können, die weiterhin Online-Anbieter sind von, ich sag mal, Geschenkartikeln, Nähware, was weiß ich, solche Dinge. Und jetzt aber wieder in den Leerstand gehen können, weil sie sich's leisten können, zusätzlich. Also durchaus auch Handel oder urbane Produktion oder ähnliche Dinge. Also es gibt wirklich viele Beispiele. Ist jetzt schwierig, irgendwie was nochmal rauszupicken, aber es gibt ja auch einige Plattformen, die das zeigen, ne, was für Beispiele gibt. Und ja, auch aus dem ZIZ-Programm gibt es ja auch immer wieder Hinweise, wo es gute Beispiele gibt. Soweit vielleicht erstmal.
Jens, jetzt nimm uns mal mit in die Praxis. Wir haben viele Ideen auf dem Tisch liegen, die offensichtlich toll planbar sind für die Stadt. Jetzt bist du jemand, der das Ganze auch umsetzt, auch aus immobilienwirtschaftlicher Sicht. Woran scheitern diese Dinge? Ist das wirklich praxisnah? Wo ist da die Zukunft?
Ich glaube, also ich würde da in Phasen denken. Im Moment, finde ich, haben wir eine Phase, das ist ja gerade schon angeklungen, wirklich einer sehr spürbaren Transformation, die für alle einfach länger dauert, als man sich das wünschen mag. Und dann würde ich sagen, gibt es eine Phase, die dann daran anschließen wird, wo vielleicht sich wieder alles viel besser gemeinsam setzen kann. Und zwar in einem immer sich wandelnden Konstrukt, sich weiterentwickelt, aber zumindest vielleicht diesen Prozess, der jetzt gerade, finde ich, sehr intensiv ist, so ein bisschen aufgegleist wurde. Und im Moment ist es einfach, es wurde viel von Leerstandsflächen gesprochen. Da steckt ja erstmal ein Schmerz hinter. Also wenn ich jetzt mal die Immobilienwirtschaft sehe, dann heißt das ja im Prinzip, entweder habe ich irgendwann mal teuer eingekauft, vielleicht zu teuer, wie auch immer, oder ich bin eine Familie, die schon sich immer an die Miete gewöhnt hat über Jahrzehnte. Und diesen Prozess, also nicht nur erlebbar im Erdgeschoss einer Stadt, wahrnehmbar da ist Leerstand, sondern auch einer geringeren Miete bei gleichzeitig stark steigenden oder gestiegenen Zinsen, bedeutet, eigentlich fehlt Kapital. Und wenn jetzt auch noch konsumfreie Räume, was ich ja total unterstreiche, aber eben auch und die Identität, dieser Identitätswandel, Nutzungswandel in der Innenstadt begleitet werden soll, hilft natürlich konsumfrei nicht gerade bei wie löse ich jetzt diese finanziellen Probleme? Und eine Innenstadt besteht im Wesentlichen aus privatwirtschaftlichen Eigentümern und nur zu einem geringen Teil aus Stadt oder der öffentlichen Hand als Eigentümerin. Das ist etwas, das löst man auch ganz schwierig für den Moment. Das hat eine gesamtwirtschaftliche Lage, die macht sich aber bemerkbar, indem die Transformation, glaube ich, einfach länger dauert. Wir haben ein Beispiel, da will ich das vielleicht mal erklären oder darlegen. Es gibt ein altes Kaufhaus, jetzt auch wieder in Aachen, aber das ist halt eben einfach gerade auch so ein bisschen unser Home-Turf. Und dieses Kaufhaus ist eben nicht mehr in der Lauflage, man braucht diesen Handel nicht mehr. Es ist ein altes Kaufhof-Konzept, nennt sich Lustvollei. Und da haben wir verschiedenste Ideen gemeinsam mit der Stadt entwickelt, in den letzten Jahren auch noch zu einer guten Phase von Hochschule und Bildung ansiedeln, Studenten über eine Markthalle. Und darüber auch Büros mit, aber wiederum einer Dachterrasse, mit Cocktailbar für alle. Und alle sind ein Stück weit, sonst hätten wir es ja schon umgesetzt, gescheitert. Damals, weil es tatsächlich auch ein mangelndes Miteinander gab. Der Akteure vor Ort, der Händler, der Stadt. Damals gab es noch nicht so City Manager, also in Aachen gab es einen, aber der hatte eine andere Aufgabe im Prinzip. Es war eigentlich mehr so ein Informant und so ein Vernetzer. Und worauf will ich hinaus? Die privatwirtschaftliche Seite bedeutet, und das nehme ich gerade wahr, und das Thema Kaufhäuser ist ja auch angesprochen worden, ein zunehmend anderes Verständnis bei der öffentlichen Hand auch, selber sozusagen das Zepter in die Hand zu nehmen, nicht nur Leitplanken zu setzen über Stadtplanung, ein Masterplan, Innenstadtentwicklung und so weiter, so wichtig das ist, sondern viel mehr sich zu vernetzen mit den Menschen vor Ort, nicht nur den Bürgern, was wollt ihr haben, sondern eben auch den Eigentümern, den Investierenden, sonst kommt aus dieser Idee nicht, kann nicht Tragfahres herauskommen, bis hin sogar ganz gezielt Innenstadtimmobilien zu kaufen, um aus dieser Rolle, dieser starken Rolle der Eigentümerschaft eine Programmierung vorzusehen, die vielleicht in erster Linie eben nicht wirtschaftlich rentabel ist, aber eine Stadtrendite bringt, wenn ich jetzt mal dieses Wort verwenden kann. Und das ist gerade ein sehr stark, also hier auch in Aachen, unglaublich politisch diskutiert, in Bochum. Es gibt ja verschiedene Städte, wo das hoch und runter diskutiert wird. Das ist so in dieser ersten Phase, die ich jetzt betrachte, so heterogen von Stadt zu Stadt, dass man da gar nicht sagen kann, wie funktioniert es jetzt am besten. Wir, muss ich sagen, also nicht jetzt als Landmarken AG, sondern wenn ich mal wir als Immobilienwirtschaft sage, dann spüre ich da viel Interesse an Veränderungswillen, aber ein großes Fragezeichen auch, wie kriege ich das sozusagen finanziert, wie kriege ich das so ausgestattet, auch mit Nutzern, die irgendwann, vielleicht nicht in den ersten 5 Jahren, aber dann auch die Zuversicht wieder haben, ich gehe in die Innenstadt, mit welchem Nutzungskonzept auch immer, und ich zahle auch irgendwann wieder eine Miete, die dann meinen Kapitaldienst deckt. Das ist einfach die Herausforderung gerade so, ja, sachlich, dass jetzt auch gerade rüberkommt.
Jetzt hast du den nächsten Themenblock nämlich schon fast vorweggenommen, Frau Scholz. Vielleicht möchten Sie ja, ging ja quasi fast direkt in Ihre Richtung.
Ja, weil es passt ja wirklich sehr gut. Ich habe auch schon gezuckt. Also dieses Thema des mangelnden Miteinander funktioniert wirklich nicht mehr, weil man aufeinander angewiesen ist und weil die Verwaltung natürlich auch die Eigentümerinnen und Eigentümer und die Betreiberschaft mitbraucht, diese Konzepte überhaupt auf den Weg zu bringen. Und es braucht sogar die Lotsen innerhalb der Verwaltung, auf jeden Fall innerhalb einer so großen Verwaltung wie der Stadt Köln. Also wir haben diverse Stabsstellen auf Dezernatsebenen, die koordinieren, Ansprechpartner sind für Gewerbe, für das Thema Domumfeld, um dann wieder innerhalb der Verwaltung die Leute zusammenzubringen und schnell in ein einheitliches Handeln zu bringen. Darum geht es ja auch. Es geht ja auch immer um das Thema Zeit. Und als Sie das ebenso schilderten, dachte ich an gestern Abend, unser Stadtentwicklungskonzept Wirtschaft. Da haben wir ein neues Pilotprojekt vorgestellt, was auch zur Umsetzung unserer Stadtstrategie dient, das Fusion Cologne im Kölner Industriepark, von den Stadtwerkekonzern HGK vorangetrieben. Und es geht darum, Produktion auf 2 Ebenen zu machen und unterschiedliche Dinge in der Produktion miteinander zu verbinden. Und das Ganze ist nachhaltig angelegt. Es ist schon DGNB-zertifiziert im Konzept, Gold-DGNB-zertifiziert. Und ich habe gestern Abend für mich nochmal ganz deutlich gelernt, wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit jetzt für die Finanzierung von Immobilien geworden ist. Und darin sehe ich auch einen Ansatzpunkt über diese auch soziale Nachhaltigkeit, bestimmte Nutzungen, die eben dieser Stadtrendite dienen, mit zu implementieren und auch zu gucken, wo geht die Stadt mit öffentlichen Nutzungen wirklich auch, also die Stadtverwaltung mit öffentlichen Nutzungen in die Stadt. Zum Beispiel haben wir ein Jugendbüro am Altermarkt direkt gegenüber vom Markthaus. Das sind ja alles so dritte Orte. Und was ich noch nicht kenne, sind die neuen Konzepte, wie das wirklich in der Betreiberschaft funktioniert, wenn ich diese Sachen miteinander mische. Wenn ich eben nicht mehr die kommerzielle Mischung alleine habe, sondern dann ein Stück Stadtverwaltung dabei habe, ein Stück Museum mit dabei habe, dann natürlich ein Café, wie ich das Ganze manage. Und diese neuen Managementstrukturen sind aus meiner Sicht auch eine weitere große Herausforderung für die Innenstadt. Also vielleicht in deutlich kleinteiliger Art und Weise, um die Dinger dann auch machbar zu machen. So berichtet es auch ein Projektentwickler auf der Expo Real, der meinte, die haben früher als in guten Zeiten große Pakete geschnürt. Und die großen Pakete konnte man verkaufen. Und jetzt sind sie dabei, kleine Pakete zu schnüren, damit diese kleinen Pakete verkauft werden können. Und wenn wir an den Anfang des Gespräches gehen, zur Charta von Athen, da dachten wir, es sind diese großen Pakete. Damit machen wir Stadt. Und heute sind wir dabei, dass wir sagen, wir brauchen kleine, gemischte Pakete und damit machen wir Stadt und die ist viel resilienter.
Vielleicht kann Frau Breuer uns genau mit in diese neuen Konzepte ja vielleicht einen kleinen Einblick geben. Was kommen für neue Konzepte da bei Ihnen auf die Plattform oder bei dir auf die Plattform?
Ja, also es kommen gar nicht so viele neue Konzepte an den Markt, sondern die sind eigentlich längst da, ne? Das muss man sagen. Es gibt super tolle Konzepte international. Also wir gucken ja in 16 Ländern inzwischen, wer möchte denn nach Deutschland und was für Anforderungen habt ihr? Aber auch innerhalb von Deutschland oder im Dachraum, es gibt diese kreativen neuen Konzepte, Kunst, Kultur, Bildung, Handwerk, es ist alles da. Wir müssen sie nur befähigen, in die Innenstadt zu kommen. Und da gibt es eben ganz viele Bretter, die wir bohren müssen. Die müssen wir gemeinsam bohren. Das geht nicht von heute auf morgen, völlig richtig. Aber wir müssen ja mal damit anfangen. Und es geht eben zum einen darum, die Genehmigungsprozesse entsprechend so aufzusetzen, dass diese neuen Konzepte kommen können, dass man eben auch mal mehr experimentieren und wagen darf, im Sinne von Pop-up und Mixed Use eben auch mehr machen kann. Zwischennutzung ist ein ganz großes Thema. Thema. Ne? Es funktioniert in einigen Städten, gerade auch in kleineren Städten, schon wunderbar, weil dort eben entsprechend bereits befähigt wurde. Woanders steht leider immer noch viel Bürokratie im Raum, die durchaus auch ihre Berechtigung hat, ne? um da auch mal eine Lanze zu brechen. Wir schimpfen immer auf die Bürokratie in Deutschland. Ja, ist auch korrekt, dass wir da einiges besser machen können. Aber wenn dann doch mal was passiert oder es brennt oder ähnliches, dann sind wir dann doch ganz froh, dass da jemand vorher drauf geguckt und sich Gedanken gemacht hat. Aber das ist eben ein Spagat, in dem wir uns im Moment befinden. Und neue Konzepte siedeln sich immer da an, wo die Innenstadt bereits als Gesamtprodukt verstanden wird. Ja, Jens Kreiterling hat eben von der Stadtrendite gesprochen. Es geht darum, die Innenstadt als großes Ganzes zu betrachten und weg von den, ich sag mal, einzelnen immobilienspezifischen Ladenlokalen zu kommen. Es reicht heute nicht mehr, eine offene Ladentür zu zeigen und zu sagen, guck mal, lieber Expansionsleiter oder liebes Start-up, wir haben ja ein freies Ladenlokal, wunderbar, ihr geht da rein und alles wird gut. So funktioniert es nicht, sondern wir brauchen für die Innenstädte, klein wie groß, wieder ein USP, wir brauchen Charakter, wir brauchen eine Storyline und eben, oder die Stadtentwicklung spricht immer vom Zielbild. Ja? Viele Innenstädte haben bereits Zielbilder, die haben da wirklich viel Geld und Gedankengut reingesteckt, um so etwas zu erarbeiten. Es gibt Einzelhandelskonzepte und Innenstadtstrategien, aber die große Frage ist am Ende immer, wie setzen wir die um, wer setzt die um und mit welchen Ressourcen? Und dieses Thema müssen wir eben gemeinsam lösen. Und das geht nicht, indem die Kommune auf die Immobilienwirtschaft zeigt, die Immobilienwirtschaft auf die Konzeptanbietenden und die Konzeptanbietenden auf die Kommune, sondern das funktioniert eben nur, wenn wir von vornherein uns gemeinsam an den Tisch setzen und überlegen, was wollen wir alle gemeinsam für unser Gesamtprodukt Innenstadt? Wo wollen wir uns hinentwickeln? Und wo können wir dann eben auch mal an einigen Stellen eine geringere Miete in Kauf nehmen, die wir dann an anderer Stelle vielleicht wieder reinholen, weil wir verstanden haben, dass wir durch einen kreativen und lebendigen Nutzungsmix in unserer Stadt oder in unserem Zentrum mittel- und langfristig eben die Mieten auch wieder stabilisieren, wenn nicht sogar erhöhen können. Und wenn wir das eben nicht tun, wenn wir uns dafür entscheiden, immer nur kurzfristig, ich sag mal, dieselbe Nutzung wie vorher reinzunehmen, komm, wir nehmen wieder eine Shisha-Bar, dann müssen wir die ganzen Genehmigungsprozesse nicht anpassen, dann werden wir eben weiterhin auf den Trading-Down-Effekt einzahlen und müssen in Kauf nehmen, dass auch die Mietpreise senken. Und das ist am Ende ein Punkt, wo dann alle auch hellhörig werden, ne, und sagen, okay, das interessiert mich, erzählt mir mehr, liebe Leerstandslotsen, liebe Kommune oder wer auch immer da die Aufklärungsarbeit leistet, lasst uns an einen Tisch setzen und darüber nachdenken, wie wir das eben verhindern können. Ne? Aber dafür müssen wir ganz, ganz viel drüber reden und deswegen bin ich auch dankbar, dass wir heute diese Runde unter diesem Titel mit diesen tollen Menschen haben, weil das einfach vielerorts noch nicht gesehen wird und wir in dieser Branche und in der Immobilienwirtschaft vor allen Dingen immer noch sehr verwöhnt sind.
Frau Weidner, jetzt haben Sie ja nicht nur den Blick vielleicht auf Köln, worüber wir jetzt viel gesprochen haben, sondern vielleicht auch einen bundesweiten Blick. Wie kann dieser Schulterschluss gelingen und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt werden, damit der gelingt?
Ich würde erst nochmal das total bestätigen wollen, was jetzt gesagt wurde, weil das ja auch irgendwie die Veränderung in der Planung ein Stück weit ist, ne? Dass man sagt, Stadtplanung ist eben nicht mehr wie vor Jahrzehnten, einer macht einen Plan und der andere setzt ihn um, möglichst, sondern dass eben genau dieses Diskursive und dieses Gemeinsame, das ist, versteht man oder subsumiert man ja inzwischen auch unter Planung. Also dass Beteiligung, benutzt man ja eigentlich auch schon kaum mehr, sondern man ist jetzt eher bei Co-Produktionen, dass wir gemeinsam tun müssen, um, und dann ist Planung doch wieder in ihrer originären Form, finde ich sehr wichtig, und das hat Frau Breuer zum Glück ja auch schon gesagt, dieses Zielbild braucht man halt. Und ich glaube auch, dass Akteure, die unterschiedliche Handlungsmotive und Muster haben, das ist ja auch legitim, dass die besser zusammenarbeiten können, wenn ein Zielbild da ist. Also wenn ich immer in Abhängigkeiten, die aber verschiedene Wege noch offen lassen lasse, denke, dann ist das nicht so einfach. Also insofern würde ich nochmal unterstützen wollen, wir brauchen ein planerisches Zielbild, das aber nicht von der Stadtverwaltung alleine entwickelt wurde, sondern im diskursiven Prozess. Und wir brauchen vielleicht vorher, das finde ich schon auch noch wichtig, auch Szenarien, die mal so ein bisschen ausloten, was passiert eigentlich, wenn? Also wenn wir dies und jenes jetzt nicht tun oder die und die Straße nicht in den Griff bekommen, wie auch immer, das kann ich ja formulieren, diese Abhängigkeiten und ihre Stellschrauben, dann wird es so und so sein, um das Zielbild auch vorher gut abklopfen zu können. Ne? Also warum will ich genau das Ziel haben? Weil ich was anderes vermeiden möchte vielleicht oder. Und wenn wir das dann haben, Dann gibt es verschiedenste Formate natürlich der Zusammenarbeit. Also das geht ja los von informalen Prozessen, ist jetzt Beteiligung was ganz anderes als früher, als irgendwie eine Akteauslage in der Amtsstube, wo man 14 Tage reingucken konnte. Das wird jetzt anders gemacht. Ich habe natürlich die Funktion des, oder in sehr vielen Städten die Funktion des City Managers, wie auch immer die Person dann benannt wird, ne, wo sie auch angesiedelt ist. Das ist ja sehr unterschiedlich. Mal ist sie bei der Wirtschaftsförderung, mal ist sie im Stadtplanungsamt, mal ist sie bei der Stadtstelle Oberbürgermeister, mal ist es ein externer Dienstleister, der irgendwie einfach Geld bekommt, um das Management zu machen. Also das ist, denke ich, schon eine wichtige Position, die diese Fäden so ein bisschen auch zusammenhalten und verschnüren und vernetzen kann. Den Kümmerer, jetzt bin ich wieder kritisch mit dem Begriff, aber es nehme mir keiner übel, bitte. Den würde ich auch gern erweitern, lieber in Richtung Regisseur, Regisseurin, Intendant, Intendantin, weil eben mehr dazu gehört, als sich ein bisschen zu kümmern. Kümmern, finde ich, hat sowas fast leicht Abschätziges. Also ja, da kümmere ich mich jetzt nochmal drum. Sondern wir brauchen eigentlich da Personen, die auch wirklich Mut haben, sich mal vorwagen, zu experimentieren. Und das ist auch nochmal mein Bild aus dem ZITS-Programm, was ich gerne noch mit weitergeben möchte. Dieses Programm ist ja abweichend zur klassischen Städtebauförderung, lässt das ja viel Experimentieren zu. Also es fördert ja wirklich Projekte, bei denen nicht klar ist, ob die eigentlich die richtigen sind, sage ich jetzt mal, sondern zum Ausprobieren, um dann einen Weg zu finden und daraus zu lernen. Und das spiegeln uns die Kommunen auch wirklich zurück, dass das so hilfreich ist, jetzt mal Dinge ausprobieren zu können, ohne auch politisch Angst haben zu müssen, boah, jetzt ist das versaut worden, das war wieder nichts. Ne? Sondern man kann sagen, ich durfte mit dem Geld ausprobieren und genau diesen Weg finden, der hoffentlich mein Trittstein zu meinem Zukunftsbild ist. Manche Städte machen auch erst ihr Zukunftsbild mit dem ZITS-Programm. Also da gibt es wieder, glaube ich, ganz unterschiedliche Wege, aber diese Position, Funktion von jemandem, der das ein bisschen steuert, in der Hand hat, anleitet, ist, glaube ich, schon wichtig, weil alle haben viel zu tun. Die Stadtverwaltungen sind überfordert mit Personalressourcen. Die Immobilienwirtschaft hat Probleme, die sie lösen muss und sich nicht dauernd an runde Tische setzen kann. Also man braucht schon jemanden, der das auch konstruktiv und auch effektiv, muss man schon sagen, zusammenführt.
Sehr gut, vielen Dank, Frau Weidner. Jens, vielleicht kannst du uns dann trotzdem nochmal die Antwort oder die Frage beantworten, was könnt ihr als Immobilienwirtschaft ganz konkret, wie kannst du deine Objekte so konstruieren, auch dass sie zukunftsfähig sind und auch drittverwendungsfähig für die, nicht nur für den ersten Mietvertrag, sondern vielleicht auch darüber hinaus eine Stadt gestalten können?
Ja, also auf den letzten Teil deiner Frage, das ist gar nicht so schwierig, also Immobilien so zu konzeptionieren, dass natürlich im Erdgeschoss, im ersten Obergeschoss noch zumindest gewisse Nutzungen nicht ausgeschlossen sind. Ne, eine eierlegende Wollmilchsau zu bauen ist einfach sehr teuer, aber dass sie auf bestimmte Nutzungsänderungen, vielleicht von weniger Gewerbe in den Obergeschossen zu mehr Wohnen sich entwickeln können, das glaube ich, das ist gar nicht so die Herausforderung. Das kommt aus der eigenen Motivation auch schon heraus, auch zu diesem Thema Nachhaltigkeit, auch wenn es ja nicht um CO2-Einsparungen geht, sondern eher nachhaltig, wie kann eigentlich eine Stadt oder auch so eine Immobilie langfristig funktionieren. Ich finde, also ich habe ja vorhin eher so die Themen genannt, ich glaube, das war ja auch die Frage, was so schwierig ist, sozusagen für uns. Ich will aber auch genauso sagen, dass es wirklich eine große Dynamik gibt, die ja hier gerade schon sehr detailliert auch beschrieben worden ist, wo es schon auch funktioniert. Und da mag ich vielleicht oder auf einem guten Weg ist, dass es funktionieren kann, weil es dieses Miteinander jetzt gibt, auch aus einer gewissen Drucksituation heraus natürlich. Und also wir haben beispielsweise eben auch 1, 2, 3 Kaufhäuser entwickelt und beschäftigen uns auch gerade mit weiteren. So schwierig das ist, aber man muss sagen, die Städte haben den Vorteil, die neben dem klaren Zielbild und der Funktion, die sozusagen dieser Stadtbaustein, so nenne ich mal, mit übernehmen soll, einem eigenen Engagement, was kann sozusagen Stadt oder Vereine oder wer auch immer ein Stadtmacher ist oder die Hochschule sozusagen dazu beitragen. Und am Ende des Tages, und was kann natürlich auch dann die Immobilienwirtschaft für eine Rolle spielen? Und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Also wir haben neben der Bereitstellung von einem Ort, wo Kinder tagsüber hingehen konnten, Spielen von Tischtennis, Sport, Fortbildung von riesen türkischen oder anderen kulturellen Hochzeiten bis hin zu Vorträgen, Kulturveranstaltungen, ist alles möglich gewesen für einen speziellen Zeitraum. Das geht natürlich nicht ewig, weil das rechnet sich einfach nicht, weil wir das umsonst zur Verfügung gestellt haben. Der Ort hat aber eine ganz andere Bedeutung bekommen, obwohl er gar nicht mehr innerhalb des Laufs war, aber nicht diese Frequenz gebracht. Am liebsten würden die Stadtakteure sagen, haltet, macht das doch bitte für die nächsten 10 Jahre auch, weil die Obergeschosse sind uns gar nicht so wichtig. Eigentlich geht es uns ums Erdgeschoss. Da sagen wir natürlich, das geht leider nicht. Aber es ist eine gemeinsame Idee entstanden. Die ist jetzt auch nicht ganz neu. Gibt es ja auch in Bochum und verschiedenen anderen Städten, dass eigentlich das Thema Bildung mehr in die Innenstadt kommt. Hier ist jetzt die Idee, das nennt sich Haus der Neugier, wird übrigens heute Abend auch im Stadtrat wieder darüber entschieden. Mal gespannt, in welche Richtung es geht, dass die VHS und die Stadtbibliothek zusammenkommen. Und es natürlich noch weitere, also nicht 1+1 macht 2, sondern 1+1 macht 4. Also soll ein dritter Ort entstehen, Café, Veranstaltungsflächen, einfach wo ich nur so hingehen kann, unabhängig, ob ich jetzt eine Fortbildung machen möchte oder mir ein Buch auch ausleihen möchte, sodass es einen Impuls ins Umfeld setzt. Veranstaltungen habe ich schon gesagt, Spielangebote, Dinge, die ich auch nutzen kann, die ich anbieten kann für einen vernünftigen Preis. Und jetzt ist es interessant, in dem Fall hat die Stadt entschieden oder ist dabei zu entscheiden, dass sie das selber machen möchte, sogar im Eigentum. Das setzt natürlich voraus, dass man sich so, wie aber gewisse Dinge, übernehmen sollen. Also Planung, ein bisschen Konzeption haben wir übernommen, aber nur ein bisschen. Das ist sehr stark natürlich von der inneren Nutzung heraus geplant. Architektur und eine Zwischenfinanzierung. Und das ist gar kein konventionelles Produkt, was eigentlich die Immobilienwirtschaft gewohnt ist zu realisieren. Ne? Man möchte ja investieren, um eigentlich auch längerfristig Bestandteil nicht, also auch dieser Immobilie, also Eigentümer dieser Immobilie zu werden. Aber so gibt es verschiedenste Bausteine und das finde ich klasse, wenn eine Zuversicht besteht und das hat was mit diesem Zielbild zu tun, wenn die Akteure sich aufeinander zubewegen und Vertrauen entstehen kann, dann gibt es auch Maßnahmen und da bin ich bei Ariane Breuer, die sind auch gar nicht alle neu, die gibt es überall schon. Man muss sie natürlich wissen, um sie dann vielleicht gemeinsam umzusetzen. Einfach ist das nicht. Also das kann ich wirklich berichten. Das ist viel Reiben, Vertrauen aufbauen, Vorurteile abbauen, also allerseits. Ne? Also da will ich gar keinen rausnehmen. Und dieses Verhältnis, und das ist natürlich für viele Städte besonders schwierig, finde ich, das trilaterale Verhältnis Politik, Stadtverwaltung und sozusagen die Investierenden. Da gibt es Städte, die können das gut, weil sie ein gutes Doing miteinander haben, also gerade zwischen Politik und Verwaltung. Aber es gibt eben auch Städte, wo es sehr, sehr schwierig ist, Planungssicherheit für denjenigen herzustellen, der tatsächlich in eine Vorinvestition geht. Also das finde ich, das sind sehr, sehr, es gibt wirklich gute Beispiele, aber es ist vielleicht für die meisten noch nicht sichtbar, die wiederum tagtäglich durch die Stadt gehen und rein faktisch die Stadt Bochum. Ich will das jetzt gar nicht sagen, dass die Stadt jetzt alles selber entscheiden muss, aber ich finde, es ist ein Wandel, der da passiert hat. 200 Millionen Euro in einen Gebäudeteil investiert, der jetzt bald fertiggestellt wird, Haus des Wissens. Und wie ich das weiß oder erfahren habe, ob es wirklich so ist, konnte ich nicht überprüfen. 400 Millionen Euro an privaten Investitionen sind auch in diesen Stadtteil geflossen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Das muss man nicht, eine Stadt muss nicht immer Geld investieren. Sie kann auch Rahmenbedingungen schaffen, die gut funktionieren. Aber es zieht wirklich es kann eine Dynamik hinterherziehen und das ist auch wichtig, weil wenn es nur bei diesem Impuls bleibt, der aber nicht bis zu Ende gedacht ist und nicht genug Zuversicht bei allen Akteuren schafft, dann wird es einfach schwierig. Dann ist es ein Rohrkrepierer und nur so ein Strohfeuer und da, finde ich, gibt es aber immer mehr Beispiele.
Frau Scholz, jetzt wäre die nächste Frage sowieso an Sie gegangen, aber Sie haben die Hand schon gehoben, deswegen wollen Sie wahrscheinlich direkt auf Jens Kreiterling eingehen. Neue Nutzungsarten in der Innenstadt. Wir reden ja immer viel über Einzelhandel und vielleicht ein bisschen Wohnen und dann reden wir auch noch über Büro. Aber welche Rolle spielen denn sowas wie Schule in der City, Einzelhandel direkt in der Fußgängerzone? Vielleicht können Sie dazu was sagen.
Ja, bei uns war es die Politik, die die Verwaltung beauftragt hat, ein Leitbild für die handelslange Innenstadt zu machen. Und zwar schon, ich sag mal, roundabout vor 4 Jahren. Und ich fand es sehr weitsichtig, dass sie gesagt haben, wir brauchen jetzt ein Zielbild. Und das wurde sehr interaktiv gemeinsam mit den Eigentümerinnen und denjenigen, die vor Ort Handel betreiben, gemacht. Und es ist ein Leitbild, was nur Hohe Straße und Schildergasse betrachtet, also diese Hauptshoppingmeilen, ihnen aber immer bestimmte Charakteristika zuweist. Also zum Beispiel im Bereich des Domumfeldes eher ein hochwertiges Shoppingerlebnis, Dann aber auf der Hohe Straße auch so Pop-up-Stores, wo man die Kölner Kreativität aus den Fädeln zeigen kann, um damit zu zeigen, wie man diese Bereiche profilieren kann und damit nach vorne gehen kann. Wir als Stadt bauen gerade die Stadtbibliothek oder das Interim unserer Stadtbibliothek, die ja in der Innenstadt ist, aber am Rand, am Neumarkt, direkt an dem Gelenk zwischen Hohe Straße und Schildergasse um, und die soll ja in diesem Herbst eröffnen. Das ist als Interimstandort, aber als großer Interimstandort geplant und natürlich als dritter Ort auch, also wo man viel mehr machen kann als Bücher ausleihen, sondern auch unterschiedliche Dinge ausprobieren, sich treffen und daneben auch noch Bücher ausleihen, sage ich mal. Und wir haben die Boulderhalle, die in diesem Sommer eröffnet hat, im ehemaligen Schuhhaus. Und diese Boulderhalle ist, ich finde sie fantastisch, weil sie nicht nur Bouldern hat, sondern oben auch noch ein Café. Ich selber kann nämlich nicht bouldern. Dann kann man zugucken, wie das funktioniert zwischen den Etagen. Die Eigentümerin hat sich wirklich auch getraut, Decken herauszunehmen aus diesem Objekt, um das für diese Boulderhalle nutzbar zu machen. Und oben gibt es eine öffentliche Dachterrasse und einen ganz besonderen Blick über die City in dieser Art und Weise. Und wir haben ja viele Museen aus den 70ern, die jetzt in die Sanierung gehen oder sanierungsbedürftig sind. Unser Stadtmuseum musste ausziehen und ist im ehemaligen Kaufhaus Sauer gelandet. Dort gab es früher hochpreisige Mode zu kaufen, und jetzt kann man ganz viel und ich finde auch sehr spielerisch über die Stadtgeschichte von Köln erleben, direkt im Herzen der City. Und das trifft auch dieses Thema ein bisschen Edutainment, also wie kann man Dinge verbinden, wenn man sowieso in der City ist, hat man auch mal so einen Happen und nicht einen ganzen Museumsbesuch einen halben Tag, sondern kann sich schnell informieren. Und ich bin sehr froh über diese Idee, aus dem Kümmern ein Kuratieren zu machen. Das sollte es eigentlich auch sein, nur es ist schwierig mit all diesen Akteuren, die ganz unterschiedliche Macht haben, da ein Kuratieren auf den Weg zu bringen. Und da ist es schon mal gut, wenn man mit dem Kümmern anfängt.
Ariane, was ist aus deiner Erfahrung heraus denn der Flaschenhals bei diesem ganzen Kümmererprozess?
Ich würde nicht unbedingt von einem Flaschenhals sprechen. Also ich glaube, wir haben die Probleme erkannt, ne, in den letzten Jahren. Wir haben ja ganz, ganz viel darüber gesprochen, was die Flaschenhälse sind, was die Probleme sind, die Herausforderungen sind. Das wissen wir jetzt. Jens Kreideling hat eben gesagt, es gibt nicht so diesen einen Masterplan, ne, für die Innenstädte. Also was ist denn die Lösung? Wir werden also auch ganz oft gefragt, was ist denn jetzt? Was sind denn jetzt die Konzepte, die in eine Stadt müssen? Und wie machen wir die Stadt denn lebendig? Und wir sagen dann auch immer, um Gottes Willen, bitte keine Masterpläne und keine Schablonen für die Innenstädte. Das wäre nämlich genau das Falsche. Was man aber sagen kann, ist, es funktioniert immer da gut, wo es eben diese Kümmerer gibt und wo es nicht nur den einen Kümmerer für eine riesengroße Stadt gibt, sondern wo es wirklich mehrere, wo es Teams gibt, wo die von den Kapazitäten her gut aufgestellt sind, die wirklich mit Ressourcen ausgestattet werden, mit Kompetenzen ausgestattet werden, etwas zu bewegen. Und wenn es diese Menschen dann vor Ort gibt und alle gemeinsam ein gemeinsames Verständnis und Commitment auch geschaffen haben, und das klingt so einfach, ja, darüber, dass man eben gemeinsam jetzt die Innenstadt nach vorne entwickeln möchte, transformieren möchte, dann gelingt es auch in den Städten mit ja eben beschriebenen kreativen Projekten, ne? Wie kann man mal ein Kaufhaus auch anders nutzen oder temporär auch der Öffentlichkeit zuführen? Es geht immer darum, auch die Kommune zu befähigen. Ich glaube, das ist etwas, was wir in den letzten Jahren und was vor allen Dingen auch die Immobilienwirtschaft in den letzten Jahren verstehen musste. Es macht keinen Sinn, erst zu planen und dann auf die Kommune zuzugehen, wenn es dann darum geht, bitte gib mir die Genehmigung, sondern es ist wichtig, von Anfang an miteinander zu sprechen, und dann gelingen solche Projekte nämlich auch von allen Seiten. Und ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren. Also was ist denn der Schlüsselfaktor zum Erfolg einer Innenstadt, ob jetzt klein oder groß? Und das ist eben immer dieser gemeinsame Strang und das gemeinsame Verständnis. Und das bedeutet manchmal eben auch, nicht immer gleich zu sagen, das liegt nicht in meiner Verantwortung oder das geht nicht oder nee, lieber nicht, da sehen wir zu viel Risiken, sondern statt Verbesserung, um jetzt mal diesen Begriff nochmal aufzugreifen, bedeutet aus meiner Sicht auch immer Transformation an sich. Also der Wandel an sich in einer Innenstadt ist etwas Gutes, ist immer eine Verbesserung. Ne, man muss natürlich am Ende auch immer die Wirtschaftlichkeit betrachten, das ist ganz klar. Also wir müssen der Realität weiterhin ins Auge blicken und das mit einplanen, Aber für den Besucher einer Innenstadt und für alle Akteure ist die Veränderung doch erstmal hochinteressant. Na, das kann auch bedeuten, dass man mal Konzepte in eine Stadt nimmt, die vielleicht nicht funktionieren, aber sie waren da. Und es ist doch spannend, wenn ich in der Stadt bin und immer etwas Neues vorfinde und Stadt nicht immer planbar ist. Ja, also Stadtbesuche nicht immer planbar sind. Ich liebe es, wenn ich in eine Innenstadt gehe und vielleicht eigentlich nur ein paar Schuhe oder meine neue Brille kaufen möchte. Und es entstehen aber ganz zufällige Begegnungen oder Erlebnisse oder Orte in dieser Innenstadt, die ich nicht vorhersehen konnte. Und das macht den Stadtbesuch doch interessant. Und das bringt eben auch Menschen wie mich in Innenstädte, die vielleicht gar nicht unbedingt zum Shoppen da sein wollen. Ja? Und da müssen wir uns eben wieder hinentwickeln. Und dafür brauchen wir dieses gemeinsame Verständnis aller Stadtakteure. Wir unterstützen das digital mit unserer Plattform. Aber wie gesagt, am Ende stehen dahinter die Menschen, die Kümmerer. Und die tun eben viel mehr, als sich nur zu kümmern. Da gebe ich Ihnen völlig recht, Frau Weidner. Die haben einen Wahnsinnsjob, den sie zu bewältigen haben. Und die brauchen einfach jede Unterstützung von uns allen.
Jetzt möchte ich doch mal kurz mal weg aus unseren Fußgängerzonen, sondern möchte ein bisschen so ein Thema aufgreifen, was in den letzten 10 Jahren in der Immobilienwirtschaft vor allen Dingen immer wieder hochkam, nämlich die Quartiersentwicklung. Ja, die Quartiersentwicklung war so der Heilsbringer für die Stadt von morgen. Und jetzt ist aber die Frage, so richtig den Erfolg messbar hat man bisher noch nicht irgendwie vorzuweisen. Jens, vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Ihr seid auch ja unter anderem Quartiersentwickler. Sind das irgendwann nur noch Satelliten, UFOs in unseren Städten, die quasi da existieren und die für euch auch als Immobilienwirtschaft so der Heilsbringer waren? Oder wie lässt sich der Erfolg von Quartieren überhaupt messen?
Ja, also ich will jetzt nicht einsteigen in die Definition, was ist eigentlich ein Quartier, weil ich glaube, da gibt es die unterschiedlichsten Begrifflichkeiten und ich sage das auch mal von dem einen oder anderen Wettbewerber und vielleicht von uns selber auch, das ist auch ein nicht ein Modewort gewesen, aber das hat man sehr gerne in den Mund genommen, weil es was mit Urbanität zu tun hat und so weiter und so fort. Das ist jetzt mal also durchaus auch selbstkritisch. Wir verstehen Quartiere, und ich will ausdrücklich eben nicht, und das ist eine Zeit lang, finde ich, sehr stark passiert, auch Wohnen lenken, dass es natürlich irgendwo eine Agglomeration von Wohnen gibt, die auch ein gewisses Angebot vorhalten soll, muss, eine gewisse Durchmischung hat, das ist klar, aber vielleicht mal ein Beispiel und auch, was das Thema Innenstadtentwicklung, so ein Link, ist ein Beispiel, ist ein Areal, ein Industrieareal, was wir entwickelt, was aber nahe an ein Wohnareal angrenzt. Da wurde aber mal Gummi verarbeitet, ja, zu Reifen und so weiter und so fort. Und und wenn ich jetzt nochmal gerade sage, die Zielgruppe der Innenstadt wandelt sich auch, also ich glaube, es ist sogar belegt durch Umfragen, sind aber die Kolleginnen vielleicht hier besser informiert, dass die Zielgruppe, sag mal, kaufkräftig, ab 16 Jahren oder 14 Jahren bis Mitte 20 gar nicht so eine große Affinität zu der Innenstadt hat wie die älteren Generationen, die das tradierterweise einfach tun. Also man geht halt in die Innenstadt, vielleicht auch am Sonntag, man geht flanieren und die vielleicht auch ganz andere Angebote suchen, als sie Stand heute in der Innenstadt sind. Sie finden sie aber vielleicht in peripheren Lagen, weil sie gar nicht unbedingt in der Innenstadt sein wollen, weil mit dem Skateboard ist man nicht erwünscht oder wie auch immer, nicht zu laut sein, nicht zu viele Agglomerationen von Jugendlichen oder Studenten. Und weil das Thema Boulderhalle gerade kam, und dann kriege ich, glaube ich, auch den Link zu deiner Frage hin. Wir haben uns gemeinsam mit der Stadt auf einen Weg gemacht und haben gesagt, ganz ehrlich, die Programmierung dieses Gebietes und wie das ganz genau aussieht, das können wir nicht durch einen Masterplan oder durch eine ganz klare Zielvorgabe, genau so muss es sein, das können wir gar nicht sagen, weil die Zielgruppen stehen teilweise noch gar nicht fest. Es muss eine Möglichkeit haben, sich anzupassen, aber auch in den Planungsprozess anzupassen. Nicht erst, wenn es steht, Flexibilität der Bauteile, sondern schon in der Generierung dieser Idee, dieser Realisierungs-, dieses Nutzungsmixes in den nächsten 3 bis 4, 5 Jahren. Und wir haben nicht diese klassischen Maßnahmen durchlaufen. Natürlich müssen wir das auch über die Bürgerbeteiligung jetzt in diesen ganz Klassen. Da sitzt einer frontal, die Leute sitzen da oder wie auch immer, sondern wir haben die Bürger mitgenommen in partizipativen Prozessen. Wir haben ein, wie heißt es bei uns, so ein Dingsbar. Oh, das müsste ich wissen. Wir haben einen Container umgebaut, wo man sich treffen kann, die Nachbarn Grill draußen aufstellen kann, ins Gespräch kommen kann, Visionen diskutieren kann, also nah an den Leuten drankommen. Und dieser Ort wird eine Mischung aus Freizeit, vielleicht auch Kultur. Also Boulderhalle ist auch eine Idee, Paddle, alles, was irgendwie die Jugendlichen auch anzieht oder gerne auch Studenten oder Erwachsene. Es soll aber auch Wohnen stattfinden, aber eben auch Platz für Produktion, kleine Prototypen, mal eine Mischung von einer Halle, also wo man sich ausleben kann, was es in der Stadt sonst auch selten gibt, weil viele haben sich einfach auf reine Büroflächen konzentriert. Und das mit dem Roundtable, wie auch immer. Und wie ist das messbar nachher? Zum einen wird es angenommen, ja, also hat man diese Zielgruppen, die wir eigentlich nicht am Anfang alle zusammen auf dem Schirm gehabt, sind es auch die Jugendlichen, die da gerne reingehen sollen? Sind es sozusagen die Studierenden, die bei einer Universitätsstadt eine Riesenrolle spielen? Also ich glaube, diese Annahmequote, dieses durch Analyse des Umfelds am Anfang überhaupt zu identifizieren, welchen Beitrag kann dieses Quartier nicht nur für die Nutzer dieses Quartiers beitragen, sondern welchen Beitrag kann es auch für das Umfeld beitragen? Also vielleicht gibt es Räumlichkeiten für Vereine, die immer schon ein Problem hatten, sich irgendwo eine Fläche zu suchen. Vielleicht gibt es lokale Handwerker, die ein Interesse haben, dort diese so gern gesehene Fahrradwerkstatt oder so diese Reparaturwerkstatt mit betreiben. Also wie kriegen wir das verzahnt? Und da gibt es tatsächlich, also ich mache es mal gerade, kann wahrscheinlich keiner sehen, vom ICG, also das ist der Praxisleitfaden Social Impact Investment. Das ist jetzt ein bisschen Kapitalmarkt, ne? Aber beide Seiten müssen sich ja irgendwie zusammentun, tatsächlich auch eine Möglichkeit, wie man solche Dinge messbar macht. Erstmal definiert, nachher in so einer Art Matrix, Messsystem implementiert, um ganz zum Schluss auch wirklich zu sagen, ich sag das mal als Investor, liebe Stadt, das, was wir versprochen haben, das haben wir auch gehalten. Und nicht nur rein faktisch, da ist jetzt der Stein verbaut, sondern bis hin in den Betrieb dieser Strukturen, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Viele haben sich ja verabschiedet, wenn sie fertig waren, haben gesagt, hier ist der Schlüssel, liebe Nutzer. Und dann überlassen wir das jetzt, diese Idee, die vielleicht gut war, überlassen wir jetzt eigentlich den Leuten vor Ort. Das sind wir wieder bei dem City Manager. Das funktioniert nicht von alleine. Es braucht eigentlich so einen Kümmerer auch in solchen Quartieren, in solchen Strukturen, wie sie auch immer sind. Sowas liefern wir dann eben auch. Also so kann man das dann auch messbar machen. Gibt sogar eine Definition, wie man Rendite messbar machen kann. Lasse ich jetzt mal hier raus. Einige brauchen das, weil sie sehr stark in Excel-Tabellen denken. Und so finde ich, wächst, und das finde ich das Positive, auch bei der Investorenschaft das Verständnis, die nennen das S, ne, ESG, das S ist da das Wesentliche, ein zunehmendes Verständnis von etwas völlig Banalem, dass natürlich Quartiere auf ihr Umfeld einzahlen müssen. Ja, das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Aber es wurde, glaube ich, lange Zeit lang von dem einen oder anderen durchaus anders interpretiert und es war fast wie ein Investmentprodukt gedacht. Und dann ist die Zielgruppe aber leider die falsche. Ja, dann ist es eigentlich der Geldgeber und nicht die Menschen vor Ort. Und diesen Transformationsprozess, das finde ich klasse. Und ich will noch einmal noch mal kurz Werbung machen, der ULI, gemeinsam wirken, weil wir gerade von Allianzen gesprochen haben. Das kann ich nur empfehlen. Ich bin auch mit Eva Herr beispielsweise im Austausch dazu, Frau Scholz, und die wiederum, glaube ich, auch mit dem Herrn Greitemann. Der ULI, also Urban Land Institut, hat sich auf die Fahne geschrieben mit der Christa Reicher. Vielleicht kennt ihr die ein oder andere, also Professorin hier auch aus Aachen mit ihrem Büro. Was heißt eigentlich gemeinsam wirken? Was kann man für Rahmenbedingungen schaffen? Was gibt es für Instrumente? Es gibt nämlich fast alles schon, wie man diese Ziele oder diese gemeinsamen Leitbilder erreichen kann. Und also es ist jetzt kein, ne, da kann man nicht reingucken und sagen, ach genau so geht. Aber es sind viele Impulse bis zu Best Practice Beispielen, um überhaupt erstmal die Sensibilität füreinander zu erzeugen, was eine Voraussetzung ist, sich anzunähern, Vertrauen zu schaffen und aus dieser Dynamik, das habe ich ja auch wahrgenommen von euch, dann überhaupt auch gute Stadtentwicklung möglich zu machen. Ja, war jetzt ein bisschen lange. Sorry. Kannst du mir ins Wort fallen?
Das macht gar nichts. Trotzdem, wir haben noch 2 Minuten, deswegen bitte ich jeden, sich ganz kurz zu fassen. Ich stelle meine Abschlussfrage, die ich eigentlich immer stelle. Was wünschen Sie sich von Immobilienbranche und von der Politik? Frau Weidner, Sie dürfen wieder anfangen. Mit der Bitte, um sich möglichst kurz
zu fassen. Ja, ich glaube, es ist alles schon mal gesagt. Ich würde es dann nur noch mal kurz aus meiner Sicht. Also ich wünsche mir wirklich genau von Politik und Immobilienwirtschaft, dass sie ihre Handlungslogiken verstehen, also dass sie das verstehen wollen gegenseitig. Also dass wir in diesem, was wir ja in Deutschland im Moment sehr viel tun, aus diesem Vorwurfsverhalten rauskommen. Der macht nicht das und die macht nicht das und deswegen geht's nicht. Sondern Handlungslogiken verstehen und damit auch Handlungsmöglichkeiten ausloten um dann wirklich kooperativ auch auftreten zu können. Also das ist mir auch wirklich wichtig im Hinblick dann auf die Zivilgesellschaft, weil wenn ich unsere politische Entwicklung angucke, liegt das ja auch an vielen Stellen daran, dass es leider eben oft ausgetragen wird nach außen, wer mit wem nicht kann. Und dass wir da ein bisschen wegkommen und dieses, wir versuchen, jeder das, was er kann, reinzuwerfen und dann machen wir daraus das Beste, was eben geht. Das haben wir jetzt ja im Detail schon gehört gehabt, aber das nochmal so gemeinsam. Von der Politik würde ich mir wünschen, und ich höre aus manchen Ländern, dass die Städtebauförderung gestoppt werden soll, dass sie nicht mehr mitmachen. Ich wünsche mir, dass die Politik das anders entscheidet. Der Bund hat die Mittel gesichert und jetzt machen die Bundesländer womöglich den Fehler, die Kommunen da nicht mehr zu unterstützen mit Städtebauförderung. Das ist ein ganz konkreter Wunsch, den ich in die Landespolitiken schicke. Und von der Immobilienwirtschaft wünsche ich mir, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Experimentierfreude mitbringen, sich auf Dinge einzulassen. Aber wir sehen das ja an vieler Stelle. Also ich bin da eigentlich guter Dinge, dass das passiert und das Mindset, das war ein guter Begriff von Jens Greiterling, auf die Bevölkerung bezogen, aber auch auf spezifische Stakeholdergruppen, das Mindset erweitern.
Frau Schulz.
Ich wünsche mir Mut zum offenen Experiment von beiden Seiten, weil wir sind in einer Zeit, wo man nicht weiß, was in den nächsten 5 Jahren genau sein wird. Und gerade da braucht es Experimente, die man umsetzt. Und es geht nur in der Offenheit und nicht, indem man mit verdeckten Karten spielt. Und ich weiß, dass die Verwaltung da ein guter Partner, gute Partnerin ist, um diese Experimente mit auf den Weg zu bringen. Aber sie braucht eben Politik und Immobilienwirtschaft dabei.
Marianne.
Ja, ich schmeiß gerade alles um, was ich mir gedanklich vorbereitet habe, um da anknüpfen zu können, was Frau Weidner und Frau Scholz gesagt haben. Denn das ist völlig richtig und ich wünsche mir die Befähigung für genau diese Punkte. Also beispielsweise gibt viele Förderprogramme zum Thema Innenstadt, Revitalisierung, Transformation und Co. Aber man muss hier eben auch die Innovation mitdenken und das kann man nicht, indem man eben teilweise Leistungen schon sehr konkret beschreibt. Ja, also wenn Dinge neu entstehen müssen, sind sie nicht immer planbar und kalkulierbar und diese Experimente und diesen Mut muss man eben möglich machen und auch mal top-down möglich machen, weg von der kommunalen Einzelverantwortung und den ganzen Flickenteppichen, die daraus resultieren, sondern im großen gemeinsamen Schulterschluss, denn das ist durchaus möglich, haben bereits gewisse Bundesprojekte bewiesen. Und eine Sache möchte ich noch hinterher schmeißen. Ich wünsche mir da auch eine Echtheit und eine Verbindlichkeit und eine Authentizität der Akteure. Denn viele reden immer von ESG, vom Social Impact, von der Weitsicht und dem gemeinsamen Handeln, aber nicht ganz so viele tun es auch in Wirklichkeit, leben das und meinen das so. Und da können wir noch besser werden.
Jens, hast du noch was zu ergänzen?
Ja, ganz kurz. Also das Vertrauen darauf, auch in Vorleistungen gehen zu müssen, um letztendlich ein Ziel zu verfolgen unter den verschiedensten Akteuren, was, wenn man wirklich nicht miteinander austauscht, meistens gar nicht weit auseinander liegt, nämlich attraktive Innenstädte, lebenswerte Innenstädte. Und ich glaube, diese Vorleistung, mir geht es gar nicht um finanzielle Vorleistung, sondern einfach die Zeit zu nehmen, den Austausch, die Transparenz, ist schon angeklungen, das wünsche ich mir.
Vielen Dank, das war ein schönes Schlusswort. Und wer sich ein bisschen über Fusion Cologne informieren möchte, dem empfehle ich den Podcast mit Peter Trapp, dem Geschäftsführer, den ich neulich geführt habe. Sehr interessantes Gespräch. Ich danke Ihnen allen für die Teilnahme und hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.
Vielen Dank.
Danke.
Bis bald.
Tschüss.
Danke, ciao. Tschüss.